Ja, also hier haben wir abgebildet, was eine Schlange ist, ne, die wir in der Informatik häufig Queue nennen oder FIFO-Speicher. Sie haben gerade den Begriff LIFO verwendet, ne? LIFO steht für Last In, First Out. Also das, was zuletzt in eine Schlange in die Datenstruktur reingefügt worden ist, beim Stack, ne, muss als erstes wieder raus, wird als erstes wieder verarbeitet, ne? Und hier haben wir eine sogenannte FIFO Datenstruktur, also was als erstes in die Schlange reinkommt, ne, wird auch als erstes wieder verarbeitet. First in, first out. Ne, das ist eigentlich die typische Operation bei einer Schlange. Ne. Sie stellen sich hinten an, ne, und sind dann sozusagen der Letzte und werden auch als letztes verarbeitet. Ne. Und die vorne als erstes kamen bei der Schlange, die werden auch als erstes dann bearbeitet. Ja, diese Schlangen sind auch eben sehr häufig in Rechnern, in Betriebssystemen finden Sie sie fortwährend. Ne, stellen Sie sich vor, Sie haben dort eine ganze Reihe von Prozessen. Ne, Sie schicken mehrere Druckjobs ab und gleichzeitig lassen Sie noch ein Programm laufen, um, weiß nicht, Ihre Börsenkurse abzurufen und Ihr ICQ läuft noch irgendwie. Ne, und der Prozessor, Sie haben nur einen oder vielleicht maximal zwei, muss dann zusehen, wie er diese ganzen Prozesse irgendwo in die Reihenfolge kriegt. Na, und in der Regel verwendet er dann eine ganz normale Schlange da. Na, also Sie tippen was in Ihr ICQ, na, dann wird dies erst abgesendet, wenn gerade der Börsenkurs abgerufen worden ist und meinetwegen irgendwie der Druckjob zu Ende ist. Ja. Solche Dinge arbeiten also mit Schlangen, solche Situationen werden mit Schlangen gelöst. Und bei Schlangen haben wir wieder diese Standardoperationen. Na, wir wollen vorne Elemente uns anschauen und die bearbeiten. Deswegen haben wir praktisch eine Operation First. Na, und wir wollen Elemente entfernen, das macht das Remove, die entfernen wir dann immer vorne. Und wir wollen Elemente einfügen, das geht per Enter und das passiert immer hinten. Und zusätzlich haben wir wieder noch Empty, ne, macht mir einmal meine Schlange gleich 0, ne, so, also heute ist jetzt Kassenschluss, ne, dann wird, oder die Kasse wird geöffnet, morgens meinetwegen, ne, dann gibt es irgendwie so ein Empty und dann füllt sich die Schlange langsam. Na, und abends wird der Laden geschlossen und die Kasse geschlossen, ne, dann wird einfach einmal empty gemacht, der Laden ist leer, die Kasse ist leer, es steht keiner mehr an. Und die Frage natürlich eben, ist da was? Ist empty oder ist nicht? So, und hier können Sie ganz normal wieder diese selbe Implementierung verwenden. Na, jetzt haben Sie dann nur noch etwas anderes andere Zugriffsmechanismen. Ne? Also bei bekannter maximaler Größe, wenn Sie wissen, also meine Schlange, die wird nicht länger als so. Ne? Also die Schlange vorm Prüfungsamt wird nicht länger als der Gang bis draußen, ne? Weil alle anderen sind irgendwie konsterniert und gehen gleich wieder. Dann können Sie natürlich so ein Array verwenden und dieses Array hat eine feste Größe und dann müssen Sie halt mit dem Array auskommen. Na, und dann ist die Operation eben so, hier haben Sie Ihren Speicher und dann platzieren Sie die Schlange hier so. Und jetzt ist das ein bisschen unglücklich bei der Schlange im Vergleich zu einem Stack. Ne, der Stack hat ja eine feste Basis und dann pulsiert er irgendwie so auf einer Seite. Ja? Und die Schlange, die hat jetzt keine feste Basis mehr, sondern wenn Sie jetzt hier fortlaufend einfügen, ja, dann rödelt die irgendwie die fräst sich da durch den Speicher durch. Vorne nehmen Sie mal weg und hinten fügen Sie mal an. Ne, und dann rauscht die da durch den Speicher und irgendwann fällt sie hinten raus, meinetwegen. Ne? Also das sollten Sie natürlich versuchen, irgendwie zu vermeiden, dass sie da hinten rausplumpst, wie jetzt zum Beispiel. Ja, und deswegen verwendet man eine etwas andere Implementierung als diese. Sie denken sich nämlich sozusagen die Schlange zusammengebogen. Also hier ist ihr Speicher, ja, und dieses Stück sehen Sie jetzt vor als Schlangenbereich. Und jetzt denken Sie sich sozusagen dieses Stück irgendwie zusammengebogen. Ja? Hier habe ich das abgebildet. Also immer wenn die Schlange jetzt in diesem Stück Speicher, was Sie ihr vorgesehen haben, wenn die da hinten rausrutscht, dann fügen Sie die neuen Elemente nicht hinten an, da haben Sie ja gar keinen Platz mehr, ne, da ist ja Schluss, sondern die fügen Sie dann vorne an. Ja, und dann rödelt die Schlange sich sozusagen im Kreis in ihrem Stück Speicher herum. Und das ist hier, das kann man sich so veranschaulichen wie hier, so dass Sie praktisch dieses Stück Speicher so zusammenbiegen. Und dann haben Sie die beiden Informationen, Anfang und Ende, die müssen Sie jetzt merken. Ne? Und jetzt kann eben Anfang und Ende kann sich jetzt über diese Speichergrenze hinwegziehen. Ja? Also hier ist Ihr Stück Speicher, der Anfang ist hier, dann geht die Schlange bis da, bis zum Schluss und dann geht es aber vorne noch ein Stück weiter und das Ende ist hier. Ja? So kann das dann sein. Und deswegen haben Sie dann diese beiden Informationen Anfang und Ende. Und der Anfang steht immer auf dem Element unmittelbar vor Beginn der Schlange. Ja, die Schlange ist jetzt also erstes Element 7, zweites 3, drittes 8 und viertes 1. Und das Ende steht auf dem letzten Element, da fügen Sie jetzt Neuankömmlinge hinzu. Ja, und der Anfang steht vor dem ersten Element, also 7 ist das erste Element. Und diese Implementierung, die sieht dann zwangsläufig so aus, dass Sie hier wieder Ihren Speicher haben, Ihr Array 1 bis Max. Und jetzt haben Sie die beiden Zeiger gewissermaßen, die beiden Datenwerte noch Anfang und Ende. Und die bewegen sich ebenfalls in diesem Bereich 1 bis Max. Und hier ist jetzt so eine Enter-Operation. Jetzt müssen Sie halt, wenn Sie dieses Stück Speicher haben, ne, dann ist die Enter-Operation relativ einfach. Ne, Sie fügen hinten was an. Und das wird nur ein bisschen kompliziert, wenn hinten nichts mehr ist, sondern wenn Sie dann sozusagen jetzt bei der gedrehten Variante vorne einfügen müssen. Also wenn Sie dieses Ende irgendwie überschreiten und dann vorne weitermachen müssen, deswegen haben wir hier diese Abfrage. Also wenn Sie in das Objekt X einfügen müssen und Sie sind schon am Ende der Schlange angelangt, also Ihr letztes Element Ende steht gerade auf dem Ende der Schlange, dann müssen Sie dieses Element vorne einfügen. Ne, dann machen wir also Ende gleich 1. Ja, und ansonsten erhöhen wir einfach Ende um Ende plus 1. Und fügen das Element dann an der Stelle Ende plus 1 ein. Und die Sondersituation ist jetzt, wenn Ende gleich Anfang ist, ne, dann haben Sie die Schlange nämlich richtig vollgepropft. Dann Anfang ist das Element, was vor dem ersten Element steht. Und wenn da schon gleich das Endelement ist, ja, dann haben Sie jetzt die Situation erreicht, dass die Schlange vollständig mit Elementen belegt ist. Und dann können Sie da gar kein Element mehr einfügen und dann machen wir wieder unseren Overflow. Ja. So, und dann haben wir noch die Operation Remove. Wenn die Schlange leer ist, dann machen wir einen Underflow. Und ansonsten dieselbe Situation wieder. Ne? Ihre Schlange ist zyklisch irgendwie zu denken. Und wenn Sie jetzt vorne ein Element wegnehmen, ja, dann kann das sein, dass das gerade das erste Element war, was aber in Ihrer Datenstruktur ganz hinten ist. Und das nehmen Sie vorne weg, ja, und dadurch rutscht dann Ihr Anfangszeiger wieder ganz nach vorne, weil das erste Element weggefallen ist. Und das steht da gerade, ne, also Anfang gleich Max, dann müssen Sie die Schlange, ne, so wie sie da umgebogen ist, dann müssen Sie den Anfang da um 1 weitersetzen und 1 weiter heißt nicht Max plus 1, sondern wieder vorne Anfang gleich 1 setzen. Und die andere Situation ist einfach Anfang gleich Anfang plus 1. Da ist nichts zu tun. Ja, dann haben Sie automatisch das vordere Element gelöscht. Ja, und hier ist auch wieder die Initialisierung, die übliche. Ne? Die Queue wird einfach deklariert und anfangs auf leer gesetzt und dann können Sie mit der operieren. So, jetzt gibt es bei Stacks und Queues, haben wir gesehen, eine ganze Reihe von Overflow-Situationen. Aber da muss man nochmal unterscheiden. Ich hatte davon gesprochen, dass im Rechner also einen ganzen Haufen von Queues und Stacks gleichzeitig existieren, ne, und irgendwie da vor sich hin pulsieren oder Queues da irgendwie sich in ihren Speicherbereichen da rumzykeln. Ne, also sie haben eine ganze Menge Speicher irgendwie belegt und der nimmt mal mehr, mal weniger Zellen in Anspruch. Und wenn Sie so einen Overflow kriegen, dann kann das eben zwei Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass die Datenstruktur voll ist. Ja, dann können Sie halt nichts machen. Ja, dann müssen Sie vielleicht Max vergrößern. Aber der Regelfall ist eben, dass Sie das Programm irgendwo im Programm eine Endlosschleife haben und können Sie irgendwie nicht dran, müssen Sie Ihr Programm korrigieren. Ne? Dann wird Ihr Speicher einfach vollgepumpt. Und der Underflow ist die Situation, dass Sie die Datenstruktur leer haben, aber Sie wollen trotzdem was auslesen. Ne? Dann haben Sie meist nur immer einen Programmfehler. Da haben Sie eigentlich nichts falsch gemacht. Ne? Sie müssen nur Ihr Programm korrigieren. So, das ist die Situation, wenn Sie nur an sich denken, ne? Oder wenn Sie nur einen konkreten Stack, eine konkrete Queue im Auge haben. In der Regel ist man aber nicht alleine, ne, als Stack, sondern, wie gesagt, der Computer hat einen ganzen Batzen von Stacks und Queues parallel im Speicher. Und in diesem Fall ist es natürlich gar nicht so einfach, die irgendwie zu verwalten. Ne? Also der eine Stack, der wächst, dem haben sie eine Größe vorgegeben, ne, die ist vielleicht zu klein. Ja, dann müssen sie dies Max erhöhen. Ne? Wie passt das aber zusammen mit dem Stack, der da bereits existiert und vor sich hin arbeitet? Ja? Dem können sie jetzt nicht plötzlich Speicher wegnehmen. Ne? Oder dann gibt es da irgendwelche Queues, die sind relativ wenig benutzt, ja, relativ klein, und trotzdem haben sie der relativ viel Speicher zugeordnet. Und gleichzeitig kriegen sie an einer anderen Stelle bei einem Stack einen Overflow. Ne, wie machen sie dies mit der Speicherorganisation? Also das Problem ganz allgemein besteht darin, sie haben eben einen Speicher, den teilen sich n homogene Stacks, ne, die sequenziell implementiert sind. Und sie müssen jetzt irgendwie geschickt diese Stacks verwalten, unabhängig von den Situationen, wie sich Stacks verhalten in ihrem Speicherbedarf. Ja, also die Situation ist dann so, sie haben hier drei verschiedene Stacks oder ganz allgemein n Stück. Und jetzt sind die Stacks nicht mehr an feste Stellen gebunden, sondern die haben eben variable Basen. Ja, und die Top-Elemente variieren ja sowieso. Das heißt, bei n Stacks haben sie also jetzt n verschiedene Basen, bei denen die Stacks beginnen, und n verschiedene Top-Zeiger, wo die obersten Elemente der jeweiligen Stacks sind. Na, und dann haben wir noch hier unten einen Eintrag Basis n plus 1, der dient nur zur Verwaltung. Wir haben nur n Stacks, ne, aber jetzt zur Verwaltung haben wir unten noch ein Basis n plus 1. Also dieser Stack hier, der erste, ne, der beginnt bei Basis von 1. Und die Basis ist immer jetzt 1 vorher. Das ist auch eben so ein Vorteil hinterher bei der Implementierung, dass wir praktisch die Verankerung eines Stacks eine Zelle vor dem Beginn des Stacks wählen. Ja. So, und hier ist der weitere Stack mit Basis 2, ne, und der weitere Stack mit Basis n. Und hier ist diese nur der Verwaltung wegen noch eingeführte Basis n plus 1 für einen fiktiven n plus 1 Stack, den sie aber gar nicht haben. So, und jetzt kann passieren natürlich, dass die Stacks irgendwie wachsen. Ne, hier ist ein Stack und dann wächst der und dann wächst er noch weiter und wächst noch weiter. Und jetzt haben sie plötzlich hier einen Überlauf an der Stelle. Sie würden da gerne noch was einfügen wollen, aber der Stack hat keinen Platz mehr. Naja, aber insgesamt ist ja noch Platz genug vorhanden. Das heißt, es gibt ja keinen Grund, ne, jetzt meinetwegen diesen Stack da einfach mal rüber zu schieben, ja, und vielleicht sogar, wenn der rote Stack jetzt gewaltig viel Zeit benötigt, gewaltig viel Platz benötigt, den nächsten Stack auch ein Stückchen zu schieben, ja, und dann praktisch Platz zu schaffen für den roten Stack, damit er einfach weiter wachsen kann. Offenbar scheinen ja die beiden anderen Stacks gar nicht so wachstumsintensiv zu sein. Ne? Vielleicht pulsieren die irgendwie immer um einen etwas gleichen Bereich rum. Aber dieser Stack da oben, der ist offenbar sehr aktiv und braucht mehr Platz. Und diese Situation wollen wir jetzt im Folgenden behandeln. Also wie verwaltet man solche Multistacks? Wie geht das? Und da sehen Sie eben schon gleich, wir haben die einzelnen Operationen, die wir für Stacks haben, Push und Pop, die haben wir zu modifizieren. Insbesondere gilt jetzt die Situation Overflow immer als eingetreten, wenn wir mit dem Top-Zeiger bei dem einen Stack in den Basiszeiger des anderen Stacks reinlaufen. Also das ist immer der Fall, wenn Top-I größer Basis I plus 1 ist. Ja, und jetzt sehen Sie da unten, warum man Basis n plus 1 hat, ne, dann hat man die Abfrage da unten gleich mit erledigt und braucht nicht eine Sondersituation abfragen, wenn der Speicher insgesamt nicht ausreicht. So, und die Operation empty, wenn man also den Rechner neu startet, die muss jetzt so aussehen, wenn ich n Stacks habe, ne, dann verteile ich die irgendwie über den Speicher. So, und anfangs habe ich überhaupt keine Informationen, ich weiß gar nicht, wie die Stacks sich irgendwie mal verhalten werden, also ich verteile die einfach gleichmäßig. Jeder hat hinterher gleichmäßig Expansionsraum, um zu wachsen oder zu pulsieren. Gut, die gesamten geänderten Operationen jetzt auf den Stacks, ne, da finden Sie die Einzelheiten im Skript. Das ist relativ simpel, also nur die simple Übertragung eben der Stack-Operationen jetzt auf die Multistacks. Aber interessanter ist jetzt eben zu behandeln die Overflow-Problematik. Also was passiert bei Overflows? Ne? Der Stack I läuft über, der läuft in die Basis von dem Stack I plus 1 rein und es ist aber trotzdem noch Speicher vorhanden. Das liegt nur daran, dass dieser Stack eben besonders schnell wächst gegenüber den anderen Stacks und mit seinem anfangs zugeordneten Platz nicht auskommt. Gut, die naive Idee ist ja ganz einfach, ne? Wir geben dem einfach etwas mehr Platz. Na, wir machen also dem, für den, der will eine Zelle mehr haben, ne, dann kriegt er halt eine Zelle mehr. Das heißt, wir verschieben alle folgenden Stacks irgendwie um eine Zelle, so weit das irgendwie geht, und dann wird genau eine Zelle Platz und dann kann der seine Push-Operation ausführen und hat wieder eine Zelle gewonnen. Ja, der Nachteil dabei ist natürlich direkt klar, ne, wenn der jetzt weiter wächst, erstmal ist er schon mal mit seinem Bereich nicht ausgekommen und wenn er jetzt weiter wächst, könnte man ja vielleicht annehmen, dass er nochmal wächst. Das heißt, möglicherweise ist er gerade in so einer Wachstumsphase. Das heißt, Sie haben jetzt gerade dem eine Zelle zur Verfügung gestellt, zusätzlich. Und jetzt wächst er weiter und gleich beim nächsten Mal müssen Sie schon wieder eine Zelle zur Verfügung stellen, weil er wieder mit seinem Platz nicht auskommt. Ja, und dann müssen Sie die ganzen Folgestacks wieder nach hinten verschieben, um für den ein bisschen Platz zu schaffen, bis überhaupt kein Platz mehr da ist. Ja, da gibt's eine intelligente Idee, die durch den sogenannten Garvik-Algorithmus realisiert wird. Man macht nämlich Folgendes, Garvik ist ein Mensch, man macht nämlich Folgendes, die Umverteilung wird so gestaltet, also Sie haben jetzt einen Überlauf für einen Stack, ne, Sie müssen jetzt irgendwie Platz schaffen. Jetzt machen Sie nicht für den Stack nur eine lokale Lösung und geben dem eine Zelle mehr, sondern Sie machen eine großräumige Umverteilung aller Stacks. Und zwar so geschickt, dass die Hoffnung besteht, dass die nächste Umverteilung möglichst weit in die Zukunft geschoben wird. Ja? Also da ist ein Stack, der wächst. Ne? Und wenn der jetzt wächst und fortlaufend Zellen anfordert, ne, dann wäre es ja sinnvoll, dem nicht Zelle für Zelle zuzuordnen, sondern mal so einen ganzen Zehnerpack. Ne? Oder vielleicht ein Sechserpack, ne, ist vielleicht leichter zu denken. Also ein Sechserpack oder zwei Sechserpacks mal zuzuordnen. Ja, dann haben Sie vielleicht mal für eine Weile Ruhe. Ne, dann kann der Stack über diese Sechserpacks ein bisschen drüber noch expandieren und dann erst wieder ist eine neue Umverteilung fällig. Ja, und der Garvik-Algorithmus nutzt gerade diese Idee, da eine geschickte Umverteilung vorzunehmen. Und das macht er folgendermaßen. Generell ist die Strategie so, freie Zellen, die irgendwo im Speicher existieren, die sind gemeingut. Das heißt, jemand, der eine freie Zelle nicht belegt hat, obwohl sie in seinem Expansionsraum sind, ne, der hat da keinen Anspruch drauf. Ja. Und deswegen wird also bei der Umordnung den Stacks generell praktisch alles an Zellen weggenommen, was frei ist, ja, auch wenn es zu deren Expansionsraum gehörte, und alles komplett neu verteilt. Und dabei ist jetzt die Situation so, ne, man sagt nicht irgendwie, Mensch, der ist besonders expansiv, ne, den schränke ich stark ein. Das ist ja irgendwie so eine sozialistische Haltung, ne, also der will besonders viel, deswegen kriegt er alles weggenommen. Ne, sondern man macht genau das Umgekehrte, ne, man macht so eine imperialistische Haltung hat man, ne, also wer besonders viel wollte, der kriegt auch in Zukunft mehr als die anderen. Also schnell gewachsene Stacks erhalten mehr Zellen als langsam gewachsene. Und das ist ja gerade die Taktik. Und dahinter steckt dann praktisch so ein sogenanntes Lokalitätsprinzip, was aussagt, dass das Verhalten, was Programme oder Programmteile zeigen, über einen gewissen Zeitraum gleich bleibt. Das heißt, wenn irgendein Programm sehr viel Stack fortlaufend anfordert, dann kann man davon ausgehen, dass es auch in der Zukunft relativ viel Stack anfordert. Ja, für eine gewisse naheliegende Zukunft. Und umgekehrt Stacks, die über die Zeit wenig Speicherzellen benötigt haben, beziehungsweise in ihrem Raum hin und her pulsiert sind, irgendwie nicht expansiv waren, von denen kann man annehmen, dass sie auch für eine gewisse naheliegende Zukunft genau dieses pulsierende Verhalten nur zeigen und nicht besonders expansiv werden. Also das Lokalitätsprinzip sagt einfach aus, Programme verhalten sich innerhalb einer gewissen zukünftigen Zeitspanne ungefähr so, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Das betrifft jetzt nicht nur diese Stacks, sondern überhaupt. Ne, der Zeitverbrauch, irgendwie die Stelle im Programm, an der sie sich bewegen oder so. Ne? Also wenn sie irgendwie in einem bestimmten Bereich von einem Programm sich bewegen zum Beispiel, dann ist anzunehmen, dass sie sich auch für die nahe Zukunft in diesem Bereich bewegen. Na, das ist auch logisch, möglicherweise sind die ja in der Schleife dann bleiben die immer in diesem Programmteil stecken da für eine gewisse naheliegende Zukunft. Ja, also dieses Lokalitätsprinzip macht sich der Garvik-Algorithmus zunutze. Er beobachtet das Verhalten des Stacks über die Vergangenheit, und Vergangenheit heißt seit der letzten Umordnung, und prognostiziert daraus ein Verhalten des Stacks für die naheliegende Zukunft. Ja? Also ist ein Stack stark gewachsen, dann wächst er ziemlich sicher weiter stark. Ist er sparsam, bleibt er ziemlich sicher weiter sparsam. Und die Frage ist nur, wie kommt man darauf? Naja, da gibt es irgendwie kein richtiges Rezept, keinen Satz, ne, mit dem man sowas zeigen könnte, sondern dieses Ganze beruht im Wesentlichen auf Beobachtungen von realen Programmen. Na, Sie gucken sich einfach Programme an, analysieren deren Laufzeitverhalten, ne, irgendwo, beobachten eigentlich, wie sich Programme verhalten, und dann entdecken Sie so ein Lokalitätsprinzip, was praktisch für alle Programme irgendwie gilt. Und der Garvik-Algorithmus hat jetzt eben folgende Strategie, der hat dann da noch eine Verteilung vorgenommen. Also er verfolgt nicht streng dieses Zuteilungsprinzip, wer viel hat, kriegt viel, sondern er macht das nur in einem Umfang von 10 zu 90. Also der Garvik-Algorithmus, wie gesagt, hier ist ein Überlauf stattgefunden, Garvik-Algorithmus schnappt sich alle freien Zellen, ja, die sind Gemeingut, 10% dieser freien Zellen ordnet er jedem Stack zu und 90% verteilt er nach dem Anspruch des Stacks in der Vergangenheit, also nach dem Wachstum entsprechend der letzten Umordnung. Und das bedeutet, Wachstum bedeutet auch Negativwachstum, das heißt, wenn ein Stack jetzt gefallen ist, dann kriegt er bei der nächsten Umordnung entsprechend Negativzellen, ja, Zellen abgezogen. Ja, und mit diesem Garvik-Algorithmus, der ist eigentlich ganz pfiffig, und zeigt Ihnen ganz gut, wie die N-Stacks organisiert werden. Und den wollen wir beim nächsten Mal behandeln. Wir schauen uns dann die Datenstruktur an, die man dazu benötigt. Auch die sozusagen das Knopfhoff, was an einigen Stellen bei der Umordnung erforderlich ist. Ne, der Garvik-Algorithmus ist nicht so primitiv, wie ich es jetzt dargestellt habe. An einigen Stellen muss man Knopfhoff reinstecken, um das irgendwie geschickt zu machen. Denn Sie können sich vorstellen, dass so eine Umordnung eben sehr viel Zeit braucht. Ja, alle Stacks werden komplett hin und her geschoben. Ne? Der gesamte Speicher wird vollständig neu konfiguriert. Und das versucht man so weit wie möglich zu vermeiden, beziehungsweise geschickt zu gestalten.